ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Heringe gehören zu den am häufigsten vorkommenden Fischen der Welt. Und doch machen sie sich rar bei uns. Für die Fischer ein herber wirtschaftlicher Einschnitt. Für unser Land auch ein kultureller Verlust. Wie der Hering Mecklenburg und Vorpommern in den letzten 850 Jahren prägte, darum geht es in diesem Kunstkarten. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass Sie an Bord sind. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zur Kulturgeschichte des Herings. Und den beginnen wir mit einem kleinen Herings-ABC.
A wie Arznei.
Die berühmte mittelalterliche Nonne Hildegard von Bingen empfahl Hering als Heilmittel.
Wer am Leib Spuren von Krätze oder Aussatz hat, säubere einen Hering gesalzen im Wasser und reinige sich dann im Abstand einer Stunde zweimal die befallenen Stellen mit diesem Wasser.
Ausschlag haben oder lieber nach Hering stinken? Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Auch Tiere wurden einst mit Heringen geheilt. Zumindest wurde es versucht. Das berichtet August von Vers in dem 1819 veröffentlichten Buch Der Dars und der Zingst.
Abergläubige Darser geben den Pferden, wenn sie nicht fressen wollen, also nach ihrer Meinung behext sind, einen gesalzenen Hering ins Futter.
Ob es geholfen hat? Zweifel sind angebracht. Der Autor gibt ein paar Seiten weiter, nämlich diesen Tipp.
Schweine, mit Heringen gemästet, werden äußerst fett und bekommen ein wohlschmeckendes Fleisch.
B wie Brotfisch.
Kein anderer Fisch war und ist wohl wichtiger für die menschliche Ernährung.
Ohne den Stockfisch kann man leben. Von den Schollen und den meisten anderen Seefischen haben meist nur die Küstenbewohner Genuss und Gewinn. Der Hering aber bringt den Segen der Ernte des Meeres bis in die entlegenste Hütte.
Dozierte schon Alfred Brehm in seinem berühmten Tierleben, geschrieben in den 1860ern. Das galt auch zu DDR-Zeiten, weiß Helmut Jeske. Er war lange Chef des Rostocker Fischereihafens.
Der Hering hat einen Anteil gehabt von über 38%.
F wie Furz.
Panik im Schweden der 1980er Jahre. Die königliche Marine registriert aus den Tiefen der Ostsee merkwürdige Geräusche. Der Verdacht, sowjetische U-Boote.
Bis ins Zentrum von Stockholm gab es diese Jagd nach U-Booten. Jede Menge Militäraktionen, aber nichts kam raus.
Erzählte der Wissenschaftler Magnus Wahlberg 2012 auf einer Veranstaltung in Göteborg. In einem streng geheimen Forschungsprojekt der schwedischen Marine fand er heraus, die Geräusche kamen nicht von sowjetischen U-Booten. Es waren schlicht Heringsfürze. Das wies Wahlberg in einem Experiment nach. In einem Aquarium drückte er Heringsbäuche, bis die Fische zu pupsen anfingen.
Nachdem wir den Hering gequetscht hatten, gab es keine feindlichen Aktivitäten mehr in schwedischen Gewässern. Das zeigt, ein bisschen Heringsquetschen kann die Außenpolitik eines Landes verändern.
G wie Goldstaub.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Hering ein wertvolles Schmuggelgut. Das belegt ein Bericht des SPD-Parteivorstandes zur Ernährungslage in der sowjetischen Besatzungszone. Geschrieben 1948.
Ein Hering wird zum Beispiel zum Mindestschwarzmarktpreis von 11 Mark je Stück verkauft. Hieraus erklären sich auch die vielen illegalen Grenzgänger mit Fischwaren, welche die Züge der Ostzone überfüllen und eine Plage der übrigen Reisenden geworden sind.
K wie Katholiken.
Die Hansestädte unseres Landes verdanken ihren Reichtum vor allem dem Hering und dem katholischen Glauben. Im Mittelalter exportierten Wismar, Rostock, Antlam und Co. Unmengen davon Richtung Süden. Das lag daran,
dass im Mittelalter die Leute an 160 Tagen im Jahr kein Fleisch essen dürfen, auch kein Fett. Und da hat man Ersatzprodukte gesucht. Und gesalzener Hering ist einer der ganz wichtigen Ersatzprodukte, wie heute Tofu.
Berichtet der Historiker Carsten Jahnke von der Uni Kopenhagen in einem Online-Interview. Doch nicht nur Katholiken schwörten auf den Hering, auch der Oberprotestant. Nämlich
L wie Luther.
Dessen Leibgericht war Brathering mit Erbspüree. Das belegen glaubhafte historische Quellen. Eher eine Legende ist wohl die Geschichte, dass seine Frau Katharina in einem Heringsfass aus ihrem Kloster floh.
O wie Ortsname.
Das Heringsdorf, nach dem Hering benannt wurde, Klingt nicht nur logisch, das war tatsächlich so. 1820 kam der preußische Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV. Vorbei. Er schaute sich um und den Fischern bei der Arbeit zu. Als die ihn fragten, ob er einen Namen für ihr noch namenloses Dorf wüsste, meinte der so, Heringsdorf? Weniger offensichtlich ist dagegen, dass auch Fit auf Rügen und Fitte auf Hittensee ihren Namen dem Hering verdanken. Eine Fitte war im Mittelalter der Ort, an dem Hering angelandet wurde, sagt der Historiker Carsten Jahnke.
Kaufleute bekommen bestimmte Gegenden am Strand zugesprochen, wo ihnen der Landesherr, also der pommersche Fürst oder die mecklenburgischen Herzöge, ihnen bestimmte Rechte einräumen. Dort leben sie quasi unter ihrem eigenen Recht, haben ihre eigene Verwaltung und dort wird der Hering verarbeitet.
Weh wie Werbegenie.
Das war der Stralsunder Kaufmann Johann Wiechmann. Seiner Gattin Caroline glückte 1871 ein besonders guter eingelegter Hering. Wiechmann behielt die Begeisterung nicht für sich, sondern schickte eine Portion zum Reichskanzler Otto von Bismarck. Der war ebenso angetan und erlaubte dem Stralsunder den Markennamen Bismarck-Hering. Schließlich war Bismarck ja sowieso der Meinung,
wenn Heringe genauso teuer wären wie Kaviar, die Leute würden ihn weitaus mehr schätzen.
Aus politischen Gründen hieß der Bismarck-Hering dann zu DDR-Zeiten übrigens Delikatesshering. Wie sich der Hering in der Kunst- und Kulturgeschichte unseres Landes verewigte und warum Caspar David Friedrich fernab der Greifswalder Heimat in Verzückung geriet, darum geht es gleich. Hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zur Kulturgeschichte des Herings. Der Singeklub Geschwister Scholl aus Wismar hat in den 60er Jahren einen echten Hit im Programm.
Wenn sie alle hat nie gelebt, nie gelebt, nie gelebt, hat sie uns an jeder Weg, wie uns im Glück gehört. Hey, Simmertau, Simmertau.
Hering, Aal und Kabeljau statt Herrn Pastor sind Kau. Die Variante beschert sogar einen Fernsehauftritt.
Die Fischer haben den Netz zu zmetten, Netz zu zmetten, Netz zu zmetten. Die Republik kriegt Watt auf Fretten von uns zu Mecklenburg.
Hering als kulinarische Allzweckwaffe, der Aal in einem Ladendisch. Sozialistischer Realismus in Reinform. Der Hering war und ist Objekt von Kunst und Kultur, nicht nur für FDJ-Singeklubs. In Mecklenburg und Pommern sang man schon Jahrzehnte zuvor dieses traditionelle Lied.
In einen Hering, jung und schlank, 2, 3, 4, da, da, tiralala, der auf dem Grund des Meeres schwamm, 2, 3, 4, da, da, tiralala, verliebte sich, oh Wunder,
ne alle Flunder, ne alle Flunder.
Hauptrollen für den Hering. Der Autor, Dramaturg und Regisseur Holger Teschke hält das für durchaus angemessen. In der Reihe Naturkunden des Mattes und Seitz Verlages hat er ein Buch über Heringe veröffentlicht. Eine Hommage an den Individualist im Schwarm.
Weil ich mit Widersprüchen aufgewachsen bin. Klar, marxistisch-leninistische Dialektik. Individualist im Schwarm. Ich bin auch erst draufgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mich näher mit dem Hering beschäftigt habe und mitgekriegt, dass es wirklich jeder Fisch anders aussah. Nicht nur in der Größe, sondern auch in der Reflexion. Und habe gedacht, das ist ja toll, dass es in der Natur eben beides gibt, dass man Individualist sein kann und trotzdem eine Schwarmintelligenz entwickeln kann. Ne?
Aufgewachsen in Sassnitz ist Holger Teschke selbst einige Zeit zur See gefahren. Auf der Jagd nach Heringen.
Also das war eine ungeheuer intensive Zeit. Daher stammt auch wirklich meine Hochachtung. Und zwar nicht nur den Fischern gegenüber, sondern eben auch die Liebe zum Fisch. Weil Leute sagen dann immer, wie kann man so einen kalten, glitschigen Fisch? Ich sage, ja doch, das sind tolle Tiere.
Thematisiert in tollen Werken der Literatur und Malerei. Und auch in diesem traditionellen Wiegenlied von der Halbinsel Mönchgut.
Hüsse, Büsse, leves Kind, Vater, dey fängt Hering, Mother, dey sit an den Strand, Vater, dey kömmt bald an Land, met en Fuder Hering.
Wie der Hering zum König der Fische wurde und die Scholle so ganz nebenbei zu ihrem schiefen Maul kam, davon erzählt ein altes mecklenburgisches Volksmärchen. Der Kampf um den Thron des Fischkönigs wurde, klar, in einem Wettschwimmen ausgetragen.
Der Hering ist vorn, der Hering ist vorn, hieß es bald. Wen ist für?
fragte verdrießlich die Scholle, die weit zurückgeblieben war. »Die Hering! Der Hering!« war die Antwort. »Die nackte Hering!« rief voll Missgunst die Scholle. »Die nackte Hering!«
Seither ist der Hering König und die Scholle erkennbar an ihrem schiefen, missgünstigen Maul. Holger Teschke kennt auch eine schöne Geschichte und die sei mindestens genauso wahr. Er hat sie von seiner Mutter. Und die hat sie selbst erlebt.
Stüber Koch, das war ein Fischhändlerinsassenes, aber während der Nazizeit. Der zog mit seinem Kahn, die hatten noch Fischkahn, durch Sassnitz und rief den Werbeslogan aus: Hering, Hering, so dick wie Hermann Göring. Und da wurde er natürlich sofort einbestellt von der Ortsgruppe der NSDAP, verwarnt und ihm wurde angeraten, diesen Slogan nicht zu wiederholen. Und Stüber Koch war aber gewitzt, der schob seinen Kahn am nächsten Tag und rief: Hering, Hering, so dick wie vor 3 Tagen, ich darf es bloß nicht mehr sagen. Das war Sassnitzer Volkspoesie.
Poetisch rustikal geht es auch im Gedicht Vom Hering zu. Geschrieben hat es der mecklenburgische Schriftsteller Heinrich Seidel Ende des 19. Jahrhunderts.
Wer niemals einen Hering aß, wer nie durch ihn von Qual genas, wenn er mit Höllenpein erwacht, der kennt nicht seine Zaubermacht. Drum preiset ihn zu jeder Zeit, der sich der Menschheit wohl geweiht, der heilet, was uns elend macht, dem Hering sei ein Hoch gebracht.
Eher politisch und ein wenig keck ist dagegen ein Zweizeiler vom späteren Nobelpreisträger Günter Grass, geschrieben 1967.
Konrad Adenauer ist tot. Welchen Hering wird man nach ihm benennen?
In seinem Buch berichtet Holger Teschke auch über die Heringsliebe des Malers Caspar David Friedrich.
Was bei Friedrich so sehr interessant ist, ist, dass er bei seinen 4 großen Rügenreisen, die er gemacht hat, ganz genau diese Fischerboote, das Netzzeug, also die ganzen Fischereiinstrumente sozusagen, sich das alles ganz genau skizziert hat.
Der in Greifswald geborene Maler hatte aber auch ein kulinarisches Interesse am Hering. An seinem späteren Wohnort Dresden war der eher rar. Umso größer die Freude im März 1818. Caspar David Friedrich schreibt an seinen Bruder Heinrich in Vorpommern.
Du hast mir und meiner Frau durch die zugeschickten Heringe eine wahrhaft größte Freude gemacht. Meine Frau versteht, ohne alle weitere Anweisung, die Heringe so gut zu schnabellieren, als wäre sie eine geborene Pommern und nicht eine geborene Bommern.
Im selben Jahr malt Caspar David Friedrich das Bild Heimkehr der Heringsfischer. Es zeigt eine Dame im feinen roten Mantel. Sie liegt am Strand von Fit auf Rügen. Im Hintergrund die Kreidefelsen des Kap Arkona. Sie schaut auf die Ostsee und die Segelboote einer kleinen Flotte von Heringsfischern. Wenn Holger Teschke das Gemälde betrachtet, wird er wehmütig und kämpferisch zugleich.
Wenn diese Fischerboote weg sind, wenn man sich das Bild jetzt vorstellen würde ohne diese Segel, ist das eine trostlose, traurige Landschaft. Wenn es die nicht mehr gibt, ist nicht nur sozusagen ein ganz wichtiger Erwerbs- und Nahrungsmittelbeschaffungszweig verschwunden, sondern es ist etwas aus der Landschaft verschwunden, was sie über Jahrhunderte geprägt hat.
Holger Teschke hofft deshalb inständig darauf, dass es mit der Heringsfischerei auf der Ostsee irgendwann wieder weitergehen kann. Damit der Hering in Vorpommern und in Mecklenburg nicht nur Kulturgeschichte, sondern auch Kulturgegenwart ist. In welcher Form der Hering am besten auf den Tisch kommen sollte, darum geht es gleich, hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Sie hören den Kunstgarten bei NDR 1 Radio MV, heute zum Thema Hering. Über Jahrhunderte kennen viele Menschen Hering nur in einer Darreichungsform, als Salzhering. Kein Wunder also, dass Hildegard von Bingen um 1150 eine, sagen wir mal, eher eigenwillige Vorstellung von Gestalt und kulinarischem Wert des Herings hatte.
Der Hering besteht aus kalter Luft, hat eine unstete und kalte Natur. Wenn frisch gefangen, taugt er nicht zum Genuss.
Ein Blick in heutige Supermärkte würde die Nonne wohl ins Staunen versetzen.
Brathering.
Bückling.
Matjes.
Grüner Hering.
Bismarckhering.
Rollmops.
Lassen die Herzen von Heringfans deutlich schneller schlagen. Zu denen gehörte offenbar auch der Schriftsteller Kurt Tucholsky. Er hatte einst eine durchaus interessante Rezeptidee.
Hering ist gut. Schlagsahne ist gut. Wie gut muss erst Hering mit Schlagsahne sein?
Immerhin deutlich essbarer als das schwedische Nationalgericht Süström. Das ist, ganz im Ernst, vergammelter Hering. Schon der Geruch beim Öffnen an der Büchse Süström löst natürlicherweise diese Reaktion aus. Hier in einer nachgestellten Szene, allerdings aus persönlicher Erfahrung schöpfend. In die Kategorie ausgefallene Gelüste gehört wohl auch das Verlangen einer nicht näher identifizierten Edeldame der frühen Neuzeit. Von ihr berichtet das 1754 publizierte Buch Ichthyotheologie, was Fischkunde bedeutet.
Eine nunmehr verstorbene Reichsgräfin hatte eine so außerordentliche Begierde, die Bäcklein von Heringen zu essen, dass sie über 1 Million Reichstaler aufwendete und die Grafschaft verschuldete, weil zu einem Teller voll über 8 Tonnen Hering verschwendet wurden.
Deutlich bodenständiger ist der Gegenstand eines Berichtes des Hamburgischen Magazins aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. 1759 unterrichtete es die geneigte Leserschaft über die Zubereitung von Heringen in Mecklenburg.
Sobald sie aus dem Wasser gekommen sind, salzet man sie ein. Sie werden zu 30, 40 und darüber an hölzerne Spieße angereiht. Unter denselben wird von Holz, Moos und anderen mehr rauchenden als brennenden Materialien ein Feuer angezündet.
Man legte dann große Tücher über Heringe und Qualm, bis die Fische braun waren.
Alsdann werden sie aus den Öfen genommen und zu 70 bis 80 Stück zusammengepackt, bis sie zum Verkaufe gebracht werden, diese heißen mecklenburgische Picklinge.
Picklinge? Nicht Bücklinge, wie das Magazin mahnend schreibt. Der Name leite sich schließlich von Pekel, dem Pökelfass, ab. Gut 100 Jahre später veröffentlicht der Rostocker Hinsdorf Verlag das Mecklenburgische Kochbuch.
Für mecklenburgische Hausfrauen und solche, die es werden wollen.
Darin findet sich ein Rezept, das sich möglicherweise ganz zu Recht nicht durchgesetzt hat.
Heringssoße zu Fleisch und Fischen.
Dafür wird eine Zwiebel in Mehl und Butter angeschwitzt und
wenn möglich mit etwas Bratenjüs, einer Messerspitze Nelkenpfeffer, ebenso vielen schwarzen Pfeffer, dem Safte von einer 1/4 Zitrone und 2 Eidottern gequirlt.
Kurz aufgekocht kommt
das fein gehackte Fleisch eines Herings daran, welcher vorher 1 Stunde lang am besten in Milch ausgefrischt ist und färbt, wenn man die Soße braun haben will, mit etwas Zuckerfarbe.
Auf keinen Fall dürfe die Soße noch einmal kochen,
weil sie dadurch einen tranigen Geschmack annehmen würde.
Er kannte das Rezept wahrscheinlich.
Meine Damen und Herren, die Kochkunst und die Liebe. Beide gewinnen bekanntlich durch Abwechslung und Taktgefühl.
Rudolf Krobot, der berühmte Fischkoch aus 1000 Teletipps, dem DDR-Werbefernsehen. Von 1960 bis 1972 präsentierte er in mehr als 600 Sendungen Fischrezepte. Krobot war so berühmt, dass er sogar besungen wurde.
Lustig, Säfte, ich koch Fischsäfte, in der Tür, Säfte, und ein Tisch, Säfte, in der Woche, Säfte, 2-3 Mal, Säfte, Tieringstin, Säfte, und all.
Vor allem ein Fisch hatte es ihm angetan.
Also mein Mann hat ja am liebsten Hering gegessen. Am allerliebsten grünen Hering.
Verriet Ehefrau Margot 2002 in einer Zeitreise des Nordmagazins. Also pries Fischkoch Krobot Hering, Hering, nochmals Hering an. Zum Beispiel in Werbebroschüren des Fischkombinats.
Kleiner Fisch, ganz groß. Nutzen Sie die Zeit der großen Heringsernten. Jedes Heringsgericht ist ein Baustein für Ihre Gesundheit.
Lobeshymnen auf den Hering sang Krobot auch im Fernsehen. Und er bekam dafür erboste Zuschauerpost, wie sich Sohn Rainer erinnert.
Ein Brief, den mein Vater von einem Kunden aus Suhl bekommen hat, der hatte sich darüber beschwert, dass im Fernsehen Werbung über Heringe gemacht wurde. Und die Heringe sind eben in Suhl nicht angekommen. Und er hat dann seinen Beschwerdebrief gipfeln lassen mit der Feststellung, bei Kaiser Franz gab es ab und zu eine Gans, beim Hermann Göring ab und zu ein Hering, doch unter eurer Leitung steht alles nur in der Zeitung.
Um die Zeit, als Hering noch nicht in Zeitungen eingewickelt werden konnte, weil es noch gar keine Zeitungen gab, geht es gleich. Hier bei NDR 1 Radio MV. NDR 1 Radio MV, der Kunstkarten zur Kulturgeschichte des Herings. Eisige Kälte, heftige Stürme, ein weiter beschwerlicher Weg. Das alles macht ihnen nichts aus. Angelockt vom Silber des Meeres. Ihr Ziel, Rügen.
Im November nämlich, wenn der Wind stärker weht, werden da selbst viele Heringe gefangen und den Kaufleuten steht dann der Zutritt frei, wenn sie vorher dem Landesgotte den gebührenden Zins dargebracht haben.
Berichtet der Geschichtsschreiber Helmholt um 1167. Seine Chronica Slavorum, die Slavenchronik, gilt als einer der ältesten Belege zum Heringsfang in der Ostsee. Rügen ist damals slawisches Gebiet, mit eigenem Herrscherhaus, noch nicht christianisiert.
Wir haben schon frühe Missionare, die nach Rügen kommen und begeistert darüber berichten, wie billig und wie reichlich der Hering auf Rügen ist. Und diesen Missionaren folgen sehr bald Kaufleute, die das große Geschäft wittern.
Erzählt Carsten Jahnke in einem Online-Interview. Er ist Associate Professor an der Uni Kopenhagen und hat den mittelalterlichen Heringshandel der Ostseeregion erforscht. Deutsche Kaufleute bringen damals Fässer, Salz, Geld und Handelswaren. Die pommerschen Slawen fangen den Hering. Gemeinsam kommen sie ins Geschäft.
Die entwickeln dort, weil sie nicht gezügelt werden, einen Handelsplatz wirklich nach modernem Standard. Da wird frei gehandelt, da gibt es kein Monopol, da werden die Preise ausgehandelt. Das ist fast schon kapitalistisch, was da passiert.
Ausgenommen, zerlegt, gesalzen, eingetonnt wird der Hering auf den sogenannten Fitten. Strandabschnitte, auf denen die fremden Kaufleute Rechtssicherheit genießen.
Solche Sachen werden schon im 11., 12. Jahrhundert ganz, ganz wichtig. Und auf Rügen experimentiert man. Auf Rügen hat man den Platz, die Gelegenheit, das auszuprobieren. Und dort entwickelt sich ein System, was nachher weltweit führend sein soll.
Rügener Hering wird in weit entlegene Regionen exportiert. Per Binnenschiff, per Lastkarren. Die begehrte Fastenspeise ist ein bombastisches Geschäft.
Die Auswahl an Fastenprodukten ist nicht so schrecklich groß. Es gibt Stockfisch und es gibt Hering. Und Stockfisch muss man bearbeiten, der ist also getrocknet und dann muss er gewalzt und gewässert und sonst was werden. Und Hering kann man so essen.
Manche Mönche macht das sogar kriminell. Zumindest nach heutigem Maßstab. Das mächtige Benediktinerkloster Corvey, gelegen im Weserbergland, fälscht sogar Urkunden und behauptet, Rügen sei Eigentum ihres Klosters.
Dass ein Kloster wie Corvey sich durch Fälschung Rügen aneignen will, hat ganz eindeutig etwas mit dem dortigen Hering zu tun. Die dortigen Mönche brauchen natürlich ganz viel Hering und je billiger, desto besser. Gleichzeitig ist mit dem Heringshandel unendlich viel Geld zu machen,
berichtet Carsten Jahnke. Über Jahrhunderte wird diese Fiktion aufrechterhalten, auch wenn um 1290 die Hochzeit des Herings auf und um Rügen zu Ende geht. Die mittelalterliche Heringsindustrie verlagert sich auf die andere Seite der Ostsee, nach Schonen, an der Nordspitze Schwedens. Es ist die Zeit der Hanse. Städte aus Mecklenburg und Vorpommern mischen kräftig mit.
Rostock hatte in der Frühzeit eine ganz wichtige Rolle auf den schonischen Messen. Es gibt zwei Marktorte. Es gibt Skanö und es gibt Falsterbo. Skanö liegt im Norden, Falsterbo im Süden. Im Norden trifft man am Anfang die ganzen Nordseekaufleute. Da sitzen die Flamen, die Niederländer, die Engländer, die Norweger und die Dänen. Und dort ist Rostock richtig, richtig groß. Die bauen dort auch eine große Kirche, eine Marienkirche, die sich zur Hauptkirche dieser Fitten entwickelt.
Und wer die größte Kirche besitzt, der kann damals ziemlich viel bestimmen. Doch die Rostocker haben Pech. 1412 brennt ihre Kirche ab. Sie bleiben aber trotzdem ein bisschen Bestimmer, denn sie haben die Antwort auf wichtige Fragen.
Wie groß ist eine Tonne? Wie viele Heringe sind in einer Tonne? Wenn ich für eine Tonne eine bestimmte Summe bezahle, bekomme ich 5 verschieden geformte Tonnen. Weiß ich ja gar nicht, wie viel ich gekauft habe.
Ein echtes, aber lösbares Problem. In die sogenannte Rostocker Tonne passen etwa 840 Heringe. Seit 1383 gilt sie in der Hanse als Maß aller Dinge. Und wie, wenn nicht?
Die Klagen über die Kleinheit der Heringstonnen, die den Seestädten vorgetragen wurden, rissen nicht ab. In Wismar machten im Jahr 1410 Flandern, Frankreich und England sie geltend. Man sah es in diesen Ländern als Betrug an, wenn der Inhalt der Tonne nicht dem gewohnten Maße entsprach, welches das Rostocker war.
Berichtet der Rostocker Historiker Wilhelm Stieder in einem 1892 veröffentlichten Aufsatz über das Rostocker Böttcherhandwerk. Kein Wunder also, dass auf den Hansetagen immer wieder derselbe Beschluss gefasst wird.
Alle Tonnen, in die man Hering oder andere Güter und Waren hinpackt, soll man groß genug machen nach dem Rostocker Bande.
Heißt es zum Beispiel im Schlussprotokoll des Hansetages von 1481. Rund 70 Jahre später gehen die Heringsvorkommen vor Schonen rapide zurück. Die Hanse zerbricht. Ohne Hering fehlt ihr eines der wichtigsten Handelsgüter. Wie die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg eine riesige Heringsflotte aufbaute. Darum geht es gleich, hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Die Kulturgeschichte des Herings. Darum geht es in diesem Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Im Juli 1964 kommt hoher Besuch nach Rostock. Er hat Hunger mitgebracht und auch das Fernsehen.
Kostproben der fischverarbeitenden Industrie für Walter Ulbricht und seine Begleiter. Der Staatsratsvorsitzende erkundigte sich eingehend nach den Möglichkeiten, den Fischtransport so zu organisieren, dass auch die Landbevölkerung regelmäßig mit frischem Fisch versorgt werden kann. Walter Ulbricht forderte den Handel auf, so schnell wie möglich eine geschlossene Kühlkette von der Küste bis in die Südbezirke zu schaffen.
Rudolf Krobot freut das.
Nur frische Fische schmecken gut. Nur mit frischen Fischen kann man Fischesser gewinnen und ich möchte sagen erziehen.
Der Werbeleiter des Rostocker Fischkombinats ist ein berühmter Mann. Er ist der Fischkoch im DDR-Werbefernsehen.
Darüber hinaus wird die Industrie viele neue Erzeugnisse bringen, in kleineren und in ansprechenden Verpackungen.
Das Fischkombinat Rostock ist ein aufstrebender Betrieb. Gegründet 1950 wird es im Eiltempo aufgebaut. Das liegt an der angespannten Versorgungslage und der deutschen Teilung.
Deshalb gab es den Beschluss, jetzt wird eine Hochseefischerei aufgebaut. Sassnitz war der erste Hafen, Rostock bekam den zweiten Hafen.
Erinnert sich Helmut Jeske. Er war lange Chef des Rostocker Fischereihafens und ist heute Vorsitzender des Arbeitskreises Hochseefischerei Rostock.
Wir haben dann hier angefangen, in der Ostsee mit den ersten vier Loggern zu fischen. Hering, und Plattfische. Ein bisschen Aal war bei uns daneben, aber das war nicht die Menge. Hering waren für sich das gewesen.
Bald kann die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens Erfolge vermelden. Wie hier 1961.
Alle Hände voll zu tun gibt es im Fischkombinat Rostock. Fast viermal so viel Heringe im Vergleich zum Vorjahr brachte die Loggerflotte mit nach Hause.
Zunächst fahren auch westdeutsche Kapitäne für das Rostocker Kombinat. Doch nach und nach übernimmt der eigene Nachwuchs.
27 Jahre jung ist Kapitän Karzburg. Seit 3 Jahren trägt er die Verantwortung für den Logger ROS 135.
Eine neue Fangtechnik steigert die Erträge.
Als eine der ersten Loggerbesatzungen wandte sie die pelagische Fischerei an. Eine neue Methode, die es gestattet, das Netz in beliebiger Tiefe auszuwerfen.
Rostocker und Sassnitzer Fischer gehen zunächst vor allem in der Ostsee auf Heringsfang. Die Arbeit ist hart, aber vergleichsweise gut bezahlt. Holger Teschkes Vater ist einer der Kapitäne. Die Familie wohnt in Sassnitz. Als Lüderbutscher verbringt er viel Zeit auf der Sassnitzer Mole.
Wir haben sowohl der Fähre nachgeguckt, weil die fuhr nach Schweden, wo wir nicht hin konnten, aber auch den Fischerköttern, weil wir gesagt haben, naja, ein Stückchen kommen wir ja doch raus. Fast jeder. Bei mir in der Klasse jedenfalls wollte zur See fahren.
Holger Teschke will Künstler werden, aber auch zur See fahren. Zwei Herzen schlagen, ach, in einer Brust. Das Seefahrerherz gewinnt. Zunächst. Im Fischkombinat macht er eine Ausbildung zum Maschinisten.
Meine erste Reise war dann gleich in die Nordsee, nach Egersund hoch. Und da haben wir ordentlich Hering gefischt. Das war Heringssaison. Ne? Und plötzlich stand ich bis zu den Knien im Hering und sollte die jetzt in Kisten hauen und unters Eis bringen und so. Und da hatte ich dann natürlich ein sehr persönliches Verhältnis zum Hering. Eine schweineharte Arbeit.
Erinnert sich Holger Teschke. Später studiert er Schauspielregie in Berlin. Heute arbeitet er als Hochschullehrer, Autor und Regisseur. Der Anblick prall gefüllter Netze. Das Geräusch, wenn Heringsmassen aufs Deck platschen. Das seien unvergleichliche sinnliche Erfahrungen, sagt er.
Wenn der Kahn dann voll war und wenn man dann nach Hause gedampft ist und man saß da oben an Deck und die Sonne ging auf, das waren natürlich auch wunderbare Momente, viel schöner als auf jedem Kreuzfahrtschiff.
Für andere fängt die Arbeit da erst an. Tausende Tonnen Hering müssen verarbeitet werden. Zu Rollmöpsen, Brathering und Fischbüchsen. Mitverantwortlich Helmut Jeske, damals Chef des Rostocker Fischereihafens.
Fast alle Beschäftigten wurden angesprochen oder mehr oder weniger verpflichtet.
Die Heringe werden im Schichtbetrieb verarbeitet.
Der Hering wurde ausgekippt, wurde sortiert und in den ersten Jahren wurde sogar noch ein Spiegel gepackt. Das heißt, der Hering wurde auf den Bauch gepackt und nur der Rücken war zu sehen. Eine schwere Arbeit.
Neben Rostock gibt es auch in Sassnitz eine große Konservenfabrik. Hering macht einen Großteil der Produktion aus. Anfang 1965 berichtet die aktuelle Kamera.
Etwa 800 Fachkräfte, meist Frauen, produzierten im Jahre 1964 genau 10.155 Tonnen Fischwaren. Seit März vorigen Jahres steht in diesem Betrieb ein mechanisierter Komplex, eine sogenannte Bearbeitungsstraße. Das Aggregat wäscht, köpft, entgrätet, dämpft den Fisch und verschließt die gefüllten Dosen. Nur wenig manuelle Arbeit ist noch nötig.
Die Anlage kommt aus dem Westen. Doch ganz so einfach, wie der Fernsehbericht behauptet, ist die Arbeit am Fließband nicht, versichert Holger Teschke.
Als Schüler haben wir da selber auch gearbeitet, da haben wir uns so unser Taschengeld verdient am Wochenende. Und da habe ich erst mal gesehen, was das für eine Arbeit war, da am Fließband zu stehen, den Hering in die Dosen zu legen, mit dem ganzen Gemüse, was da alles noch zukam, und Salztabletten und weiß der Teufel was.
Was in die Büchsen kommt, unterscheidet sich.
Heringsfilet, Tomatentunke, Senftunke, Öl, Brathering, Rollmops haben wir gemacht. Also Hering immer durch. Wir haben auch eine Gestattungsproduktion gemacht, zusammen mit Unternehmen in Dänemark und der BRD, und haben natürlich da einen höheren Preis erzielen können, ne? Also mehr veredelt. Das war an für sich der Renner. Ne?
Gestattungsproduktion für Westfirmen. Auch Holger Teschke kennt die noch.
Mitten in der Nachtschicht hieß es plötzlich, Stopp, Westfisch. Und ich dachte, was ist jetzt? Kommt jetzt Fisch aus dem Westen? Nee, da wurde das angehalten. Die Dosen wurden jetzt nicht mehr mit dem DDR-Etikett beklebt. Es kamen Schachteln von Apple aus Hamburg, und aus dem Ostsee-DDR-Hering wurde plötzlich Westfisch. Schmeckte viel besser, klar, war auch viel teurer.
Ein Teil des Herings stammt tatsächlich aus dem Westen. Zielgerichtet baut das Rostocker Fischkombinat seine Hochseeflotte aus. Einer der wichtigsten Fanggründe für Hering wird die George Bank vor der Küste der USA. 1975 begleitet das DDR-Fernsehen das Schiff ROS 309 für eine Reportage.
Sie kennen die Fangplätze wie ihre Westentasche. Stets wussten unsere Hochseefischer ihren ersten sozialistischen deutschen Staat auf dem blauen Kontinent gut zu vertreten.
Doch schon bald wird der Heringsfang schwieriger, erinnert sich Helmut Jeske.
Durch die Einführung der ökonomischen Zonen mussten wir Lizenzen erwerben, mussten wir bezahlen in verschiedenen Formen.
Das gilt nicht nur für die Heringsgründe im Atlantik, sondern auch in Nord- und Ostsee. Eifersüchtig wachen die Anrainerländer über ihr Gebiet. Holger Teschke hat das miterlebt.
Da wurde ganz scharf kontrolliert, auf beiden Seiten. Die Russen kontrollierten genauso scharf wie die Norweger und die Schweden, inwieweit wir eben in der Quote geblieben sind. Und wenn man über der Quote war, dann wurde der Fisch auch mal konfisziert. Oder was ich auch erlebt habe, was nicht gerade schön war, mussten wir den in die Ostsee zurückkippen, den geschlachteten und ausgenommenen Fisch. Ne? Das war kein Vergnügen.
Genauso wenig wie das Ende des Rostocker Fischkombinats. Im Juli 1990 wird es privatisiert. Die meisten der mehr als 8000 Beschäftigten verlieren ihren Job, darunter über 4300 Seemänner und Frauen. Die große Zeit der Heringsfischerei vorbei. Mein Name ist Heiko Kräft, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.